Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Crime-Podcast Tatort Niedersachsen. Mein Name ist Bettina Tönes und ich spreche heute mit meinem Kollegen und Crime-Reporter Hendrik Rasehorn.
Hallo Bettina.
Lieber Hendrik, bevor wir über den neuen Fall sprechen, manchen Zuhörern mag das aufgefallen sein. Es ist jetzt seit einigen Monaten Pause beim Crime-Podcast.
Funkstille.
Ja. Was war denn der Grund?
Ja, ich habe mir einen Fuß gebrochen und zwar relativ kompliziert. Und war ziemlich lang krankgeschrieben, dann wieder Eingliederung und das Ganze hat dann gedauert. Dann waren ja auch noch ein paar Feiertage dazwischen, also es hat sich alles hingezogen. Jetzt wollen wir wieder durchstarten so ein bisschen und wir haben auch ganz viele Fälle in Vorbereitung.
Schön, dass du wieder dabei bist.
Dankeschön.
Ja, dann kommen wir gleich zum heutigen Fall. Du hast damals über diesen Fall für unsere Zeitung berichtet. Und warst doch beim Prozess dabei.
Richtig.
Das heißt, du hast das alles hautnah miterlebt, die Angeklagten, Beteiligte.
Ja.
Es geht um die brutale Tötung zweier 16 und 29 Jahre alten Schwestern in Gifhorn. Und das in Gegenwart zweier Kleinkinder, die das alles miterleben mussten. Am Nachmittag des 27. Juni 2008 gehen bei Polizei und Feuerwehr kurz hintereinander mehrere Notrufe ein. Um 14.42 Uhr und 48 Sekunden meldet sich unter der 112 bei der Feuerwehreinsatzleitstelle eine Frau. Panisch schreiend berichtet sie dem Disponenten der Leitstelle, dass ihre Schwester wie Sau, Zitat, aus dem Hals blute. Sie schreit, die ganze Schlagader läuft. Einige Augenblicke später schreit sie, Hilfe, der schlägt auf mich ein, hab ein Messer im Hals. Ihre Stimme wird kraftlos, röchelnd, so wird das später rekonstruiert. Nach einer Minute und 24 Sekunden, also um 14.44 Uhr und 12 Sekunden, bricht das Telefonat ab. 13 Sekunden vergehen und ein weiterer Notruf geht ein. Diese Verbindung kommt aber nicht zustande. Es ist die noch lebende Schwester, die kurz darauf auch tot ist. Der dritte Anrufer bei der Polizei, 3 Minuten später, ist der Täter selbst. Beim Eintreffen der Polizei wartet er im Schlafzimmer der Tatwohnung. Für diesen Podcast zur Information haben wir die Namen der Personen geändert und gehen jetzt mal zurück in den April 2002. In diesem Jahr lernen sich Martin und Tatjana, um die es im Folgenden gehen soll, kennen. Er ist 31 Jahre alt, gebürtiger Gifhorner, Maschinenbauschlosser mit kleinem Gehalt und fester Arbeitsstelle. Sie ist 23 Jahre alt, arbeitet geringfügig beschäftigt als Arzthelferin, lebt in Düsseldorf, ist alleinerziehend. Wie lernen sich die beiden kennen, Hendrik?
Tja, das kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. Per Videotext eines Fernsehsenders. Da gab es ein Partnerschaftsportal und darüber konnten sich Menschen halt kennenlernen. Wie genau das funktioniert, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind sie in Kontakt getreten. Sie hatte schon einen Sohn aus einer früheren Beziehung. Er hat sie in Düsseldorf besucht und aus diesen ersten Besuchen entwickelte sich dann eine Fernbeziehung. Er hat ja weiterhin in Gifhorn gewohnt. Das war im April 2002. Im Sommer sind sie dann auch schon zum ersten Mal gemeinsam in Urlaub gefahren. Ihre kleine Schwester war auch mit dabei. Und in diesem ersten Urlaub kam es auch schon zum ersten Streit. Das war also nicht von Anfang an eitel Sonnenschein. Es hat schon so ein bisschen von Anfang an immer so ein bisschen gekriselt. Aber letztendlich ist dann aus dieser Fernbeziehung dann doch mehr geworden. Sie hat sich dann tatsächlich entschieden, aus Düsseldorf mit dem Kind wegzuziehen und zu ihm nach Gifhorn zu kommen. Er hatte da eine Wohnung, sie ist bei ihm eingezogen. Im Frühjahr 2003 haben sie dann eine gemeinsame Wohnung bezogen.
Und sie war zu diesem Zeitpunkt ja auch schon schwanger. Das
genau.
Mag ja auch noch eine Rolle gespielt haben. Sie ist ja sehr schnell schwanger geworden.
Ja.
Warum sich das Paar nicht vielleicht schon nach kurzer Zeit getrennt hat. Denn, davon wird das Gericht später auch sprechen, sind hier zwei sehr unterschiedliche Menschen aufeinander getroffen. Tatjana, hieß es, war der Typ Großstadtmensch. Was war denn damit gemeint?
Naja, wenn man aus Düsseldorf kommt, Rheinterrassen, Altstadt, das ist natürlich ein Flair. Ja, das ist international, da ist was los in der Stadt. Das ist was anderes als Gifhorn. Und sie hat die Stadt sehr gemocht, ihre Familie hat dort gewohnt. Ja, sie wurde sozusagen als Großstadtmensch halt charakterisiert. Aber von ihrer Persönlichkeit her gab es noch viele weitere interessante Punkte, wo man dann sagt, warum dieses Paar eigentlich sehr ungewöhnlich war. Sie war sicherlich kein einfacher Mensch als Partnerin. Sie war chaotisch, unorganisiert, sie war unpünktlich, unzuverlässig. Alles schlechte Eigenschaften, eigentlich nicht gut, um damit eine Beziehung zu starten. Sie war vom Haushalt überfordert, sie war mit der Erziehung ihres Sohns überfordert. Sie hat ihn wohl sogar auch geschlagen. Sie hatte, als sie dann nach Gifhorn gezogen ist, wenig Sozialkontakte in dieser Stadt aufbauen können. Sie war nicht so der Typ dafür, mit anderen Menschen so in Kontakt zu treten, sondern viel lieber saß sie zu Hause und hat stundenlang im Internet gesurft. Sie war aber auch impulsiv, auch gewalttätig, auch ihrem Mann gegenüber. Also eine ganz, ja, ganz komplizierte Person, möchte man sagen.
Tatjanas Verhalten wurde ja auch aktenkundig. Der Sohn wurde in eine Pflegefamilie gebracht vom Jugendamt, weil die Mutter mit der Erziehung überfordert schien. Und laut Urteil deutete wohl auch einiges darauf hin, dass sie unter ADHS gelitten haben könnte. Mhm. Das stand im extremen Kontrast zu Martins Lebensweise. Er war nach Auffassung des Gerichts das Landei.
Stand deutlich so im
Urteil. So stand es im Urteil. Er hatte nie etwas anderes als die Heide kennengelernt und hat auch seine Geschichte.
Ja. Ja, Martin hatte früh seinen Vater verloren. Das war so sein erstes prägendes Erlebnis in seinem Leben. Seine Mutter ist dann bald danach an Krebs erkrankt, konnte sich nicht mehr um ihn und seinen Bruder kümmern, hat beide ins Heim gegeben. Und dieses Erlebnis, Vater verstorben, Mutter gibt ihn weg, Kinder im Heim. Der Bruder ist dann später auch von der Tante adoptiert worden und er war so mehr oder weniger auf sich allein gestellt. Das muss ihn sehr geprägt haben. Er ist zwar dann 3 Jahre später zu seiner Mutter und zu seinem Stiefvater, in Anführungsstrichen, die waren nicht verheiratet, aber quasi sein Stiefvater dann zurückgekehrt. Die hatten einen eigenen Hof. Also könnte man jetzt sagen, ja, alles gut, aber dieses Erlebnis, das sollte ihn psychisch ganz stark belasten für den Rest seines Lebens. Und es ist auch später wichtig, um das Urteil und die Tat zu verstehen.
Also Martin war durch eine sehr traditionell konservative Erziehung geprägt. Du hast es ja schon gesagt. Mhm. Wie stellte er sich denn sein Familienleben mit Tatjana vor?
Ja, viele werden jetzt wahrscheinlich so mit dem Kopf schütteln, wenn man hört, was er so für Vorstellungen hatte über das Zusammenleben zwischen Mann und Frau, zwischen Partnern, die auf Augenhöhe sich eigentlich begegnen sollten. Bei ihm ganz klassisches Familienbild. Er geht arbeiten, er schafft das Geld ran, Frau bleibt zu Hause, kümmert sich um Kind, um Haushalt. Ein Beispiel dafür, wie er sich was er für Regeln zu Hause aufgestellt hat, beispielsweise beim Mittagessen durfte niemand reden. Also alle durften nur schweigend am Tisch sitzen und das Essen vielleicht, das Herrgott spendiert hat, zu sich nehmen. Also ganz gruselig, sage ich mal, wenn man sich das so vorstellt. Aber für ihn war das seine Normalität und sein Idealbild. So wollte er sein Familienleben führen.
Und wir befinden uns im Jahr 2008, muss man vielleicht auch nochmal betonen.
Also nicht 1960, ne?
Wie entwickelt sich unter diesen Umständen denn das Zusammenleben von Tatjana und Martin?
Also manch einer wird vielleicht jetzt sagen, das war doch eine toxische Beziehung. So bezeichnet man das ja heutzutage. Toxisch würde ich nicht sagen. Ich würde eher sagen, dass das zwei Menschen sind, die absolut nicht zueinander gepasst haben von ihren Wertvorstellungen und wie sie ihr Leben miteinander geführt haben. Ja, es gab wie sollte es anders sein? Immer wieder Streitereien, Haushalt, Sauberkeit, was gibt's zu essen, was kommt zu essen auf den Tisch, Kindererziehung, ganz großes Thema. Wir hatten es schon angesprochen, Tatjana hat ihren Sohn geschlagen, der Junge wurde dann auch aus der Familie rausgenommen. Das war natürlich schon ein einschneidendes Erlebnis in dieser Familie. Also gleichzeitig muss es aber auch schöne Momente gegeben haben, weil das Paar, es hat ja schon eine gemeinsame Tochter und hat dann noch ein gemeinsames Kind, noch eine Tochter dann zusammen bekommen. Eine Freundin, die im Prozess später befragt worden ist zu dieser Beziehung, die hat gesagt über Martin, naja, also er sei schon ein liebevoller Vater gewesen und sie hatte den Eindruck, er bringt in das Leben von Tatjana etwas Struktur hinein.
Aber Tatjana wollte auch arbeiten, sie war ja auch relativ einsam in Gifhorn, fand dann auch eine Arbeit.
In einem Blumenladen, ja.
In einem Blumenladen, das hat ihr wohl auch viel Spaß gemacht. Aber Martin hat das unterwandert.
Ja, also man möchte mit dem Kopf schütteln, wenn man das liest und hört. Ja, ihm passt das nicht, dass seine Frau arbeiten gegangen ist. Es ging ja auch nur um Aushilfsjob, gar nicht mal einen ganzen Tag, sondern ein paar Stunden am Abend. Aber das hat ihm nicht gepasst. Sie wollte das aber sehr gern machen. Und er hat dann versucht, das Ganze zu hintergehen. Er hat sich nicht mehr an die Absprachen gehalten. Also wenn es hieß, nach der Arbeit bist pünktlich da, ne, dann kannst du dich um die Kinder kümmern und ich fahre zum Job in Blumenladen. Die haben natürlich im Blumenladen auf Tatjana gewartet und er ist nicht gekommen von der Arbeit. So, und sie stand dann da mit den Kindern. Es gab Situationen beispielsweise, da wusste ich nicht anders zu helfen, ist mit den Kindern im Blumenladen dann aufgetaucht, weil sie nicht wusste, wohin mit denen, ne? Und das hat man sich dann auf dieser Arbeitsstelle halt eine gewisse Zeit angeschaut, aber dann irgendwann haben sie gesagt, es geht nicht mehr, ne? Und sie wurde gekündigt und das war wohl sehr heftig für sie, weil sie hat diesen Job sehr, sehr gerne mag.
Angespannt war ja auch das Verhältnis von Tatjana zu Martins Eltern und umgekehrt von Martin zu seinen Schwiegereltern. Also die Familien, da herrscht ja auch eine Spannung zwischen.
Ja, also es hat überhaupt nichts eigentlich gepasst, wenn man es mal ganz genau nimmt. Die Familie von Martin ist mit ihrer Art, mit dieser ADHS, möglicherweise ADHS geprägten Art, halt überhaupt nicht klargekommen. Das Sozialverhalten vielleicht nicht abnorm, aber es war schon sehr seltsam, wie sie sich da teilweise aufgeführt hat. Damit konnten die nichts anfangen und Martin wiederum wollte mit ihrer Familie überhaupt nichts zu tun haben.
Namentlich auch mit ihrer jüngeren Schwester.
Ja, genau. Ne? Im Gegenteil hat er sich verbeten, dass es da zu Kontakten kommt, weil er hat das als Störung des familiären Lebens aufgefasst. Also er wollte von denen partout überhaupt nichts wissen. Und Tatjana wiederum, die hatte mit ihrer Schwester ein sehr, sehr enges Verhältnis. Die stand regelmäßig im Austausch und standen auch Besuch halt gegenseitig im Raum. Und das wollte er nicht. Hatte er verboten.
Also das wirkt ja auch so, als wollte er sie abschotten.
Ja.
Und sowohl sie sollte nicht arbeiten, sie sollte keinen Kontakt zu ihrer Familie haben. Auf mich wirkt das auch so, als ob da ein großes Besitzdenken möglicherweise auch dahinter stand.
Er hatte ein bestimmtes Bild von seiner Dass Familie mit ihm als Oberhaupt.
Ja.
Ja.
Tatjana zieht eigentlich den einzig logischen Schluss oder möchte ihn ziehen. Sie droht Martin immer wieder, dass sie sich trennen würde. Ihre Ankündigungen bleiben aber ohne Folgen. Irgendwann nimmt er sie auch nicht mehr ernst. Tatjana fehlen auch wohl offensichtlich die finanziellen Mittel und ein Plan, wie es nach einer Trennung weitergehen könnte. Das Paar heiratet sogar, obwohl Martin zunächst die Anträge von Tatjana nicht annehmen will, weil das nicht seinem Rollenverständnis entsprach, dass die Frau dem Mann einen Heiratsantrag macht.
Da lacht man ja heute drüber.
Für Tatjana stand wohl, so war es im Urteil zu lesen, dahinter die Idee, der Glaube, dass nur dann Martin unterhaltsverpflichtet wäre den Kindern gegenüber. Deshalb plant sie wohl eine Heirat. Und letztendlich heiraten die beiden auch.
Ja. Also aus finanziellen Motiven, ja.
Genau. Gleichwohl plant Tatjana ab Frühjahr 2008 sich zu trennen. Wie geht sie da vor?
Ja, also irgendwann kann es ja schon fast vermuten, es geht nicht mehr weiter eigentlich. In ihrem Kopf ist sie dann so weit zu sagen, so ich will das hier nicht mehr, ich will Gifhorn nicht mehr, ich will diesen Mann nicht mehr, ich will nach Düsseldorf zurück. Und sie will nicht nur allein nach Düsseldorf zurück, sondern will ihren ersten Sohn aus der früheren Beziehung mitnehmen und auch die beiden gemeinsamen Töchter. Also will einen ganz klaren Schlussstrich dort ziehen. Ja, und sie bittet ihre Schwester um Hilfe. Die beiden beginnen halt sich in Düsseldorf umzuschauen, bei einer Baugenossenschaft wird schon mal angefragt, ne, ob deine Wohnung frei ist. Es gibt dann auch Besichtigungstermine in Düsseldorf und alles in aller Heimlichkeit. Also Martin weiß davon nicht Bescheid. Es wird vermutet allerdings, dass er irgendwann dann doch wusste, da ist was, da passiert was, die plant irgendwas. Ne? Da müssen Papiere in der Wohnung rumgelegt haben, die muss er wahrscheinlich gesehen haben. Also ganz unvorbereitet war er nicht, dass da irgendwas passiert. Aber je mehr sich sozusagen diese Pläne konkretisierten, gleichzeitig verbesserte sich die Beziehung des Paares. Also sie fanden wieder für seine Begriffe wieder zueinander, sag ich mal. Es kam zu Intimitäten. War vielleicht dann doch nicht so absehbar, dass er der große Bruch gleich folgen könnte. Wahrscheinlich hat aber Tatjana dem Ganzen nur sozusagen Nähe gegeben zu ihrem Partner, um ihren Absprung besser vorbereiten zu können.
Die Ereignisse spitzen sich zu. Als die 16-Jährige Carmen, die Schwester, sich ankündigt, im Juni 2008 aus Düsseldorf für eine Woche zu Besuch zu kommen, zu ihrer Schwester nach Gifhorn. Mhm. Das passt Martin gar nicht.
Ja, er hat ja sowieso den Kontakt halt verboten. Das ging auch so weit, er wollte gar nicht mal mit der telefonieren, mit der Carmen. Und plötzlich kommt er von der Arbeit, ja, und sie steht bei ihm in der Wohnung. Die Schwestern haben das heimlich organisiert. Ja, und dann steht sie da, er ist erstmal sprachlos, dann ist er wütend und er verlässt die Wohnung, ohne mit den beiden Wort zu sprechen und geht erstmal in die Kneipe, bleibt da Stunde, anderthalb. Er war jetzt kein großer Trinker oder irgendwie sowas, sondern hat anscheinend geschmollt, hat ein Bier getrunken und dann ist er wieder nach Hause gegangen, sieht die beiden Frauen dort, spricht weiterhin kein Wort, setzt sich vor dem Fernseher, guckt Fußball und dann geht er irgendwann schlafen. Ja, das war's dann, das war der Abend dann vor der Tat.
Du sagtest ja, dass wahrscheinlich dieser Besuch heimlich geplant war, aber gleichwohl haben die Schwestern keine Angst vor Martin, offenbar. Nein. Also so wird es später auch rekonstruiert, dass sie da nicht keine Gewaltausbrüche ahnen oder damit rechnen, dass er da irgendwie übergriffig werden könnte.
Ich glaube schon, zumindest die Carmen, die hat damit gerechnet, dass es vielleicht so ein entscheidendes Treffen sein könnte, dass es einen Konflikt geben könnte, eine Konfrontation. Irgendwo im Urteil steht auch, dass sie damit gerechnet haben könnte, dass sie sich vielleicht eine Ohrfeige fängt.
Ja, aber nicht mehr. Das hat sie ja beschwichtigend gesagt.
Aber nicht mehr, keine Gewalt hat.
Großartig. Sie wurde ja gefragt, ob von Freunden offenbar, ob sie da nicht keine Angst hat. Und da sagt sie nein, höchstens.
Martin war da nicht großartig jetzt. Man musste keine Angst jetzt vor ihm haben, aufgrund seines Verhaltens.
Aber am Tag darauf, am Freitag, den 27. Juni 2008, macht Martin gegen 14 Uhr Feierabend. Rund 45 Minuten später wird der bisher unbestrafte und weitgehend unauffällige Mann ein Mörder sein.
Ja, das ist Wahnsinn. Wenn man sich das überlegt, innerhalb von 45 Minuten ändert sich ein ganzes Leben. Und nicht nur sein
nicht
Leben,
nur ein
sondern
Leben,
andere Leben enden. Ja. Es ist schon gruselig, sag ich mal, wie sich innerhalb dieser kurzen Zeit die Ereignisse so zugespitzt haben, wie es in diesem Fall passiert ist. Ja, Martin kommt nach Hause, kommt in die Wohnung rein, sieht die beiden Frauen, die eigentlich schon gleich, wo sie ihn sehen, irgendwie gehen wollen. Ja, geht durch die Wohnung, geht ins Bad, findet dort dreckige Windeln, was ihm gehörig gegen Strich geht. Er packt das alles in eine Plastiktüte ein, geht nach draußen, will das zum Müll bringen, erstmal Ordnung schaffen. Dann wollen die Frauen rausgehen. Eine kleine Tochter steht am Treppenabsatz. Er sieht das, weil die Schwägerin, die geht wieder rein, lässt die kleine Tochter unbeaufsichtigt. Er hat schon Angst, dass sie die Treppe runterfällt. Damit kommen die Ereignisse so ins Rollen.
Alle drei Kinder sind ja anwesend.
Und und das passt ihm nicht. Und aus diesem es passt ihm nicht entwickelt sich dann ein Streit. Ne? Er fängt an, eigentlich total belanglos, und es gehört überhaupt nicht zur Sache, aber er fängt plötzlich an, von seiner Frau Geld aus einem eBay-Verkauf zurückzufordern und sagt, wenn ich das Geld bekomme, dann bin ich hier raus aus der Wohnung, ihr habt am Wochenende die Wohnung für euch alleine.
Offenbar hat er ja auch direkt gesagt, dass er sie piesacken wollte.
Ja, genau. So. Also das eine hat überhaupt nichts mit dem anderen zu tun. Irgendwie, es geht jetzt ums Prinzip, ums Recht haben, ums Ärgern und ja. Ja, und dann geht's so weiter.
Das Ganze verlagert sich ja von der Haustür in die Wohnung.
Sie streiten relativ laut.
Der Sohn, der ja eigentlich in einer Pflegefamilie untergebracht ist auch zu Besuch, bleibt aber, glaube ich, draußen. Der betritt nicht die Wohnung. Er wird dann warten.
Also sie streiten sich und dann gehen sie in die, weil er sagt, das ist hier zu laut und wir sollen die Nachbarn denken irgendwie. Und dann gehen sie rein in die Wohnung, aber der Junge wird vor der Tür gelassen.
Genau.
Wer soll das, was jetzt passiert?
Und Nachbarn hören ja auch den Streit, aber wissen ja gut, da gibt es häufiger mal Krach. Die reagieren nicht, die sind das gewohnt.
Lauter ist.
Ja, was passiert jetzt in der Wohnung?
Ja, also Streit eskaliert da fast vor der Haustür. Martin ist das alles peinlich, ne? Was sollen die Nachbarn denken? Und sagt so, jetzt alle rein hier.
Der Sohn bleibt vor der Tür,
Tür wird zugemacht. Sie gehen ins Wohnzimmer rein. Im Wohnzimmer sitzen die beiden Töchter auf dem Sofa. Die Ältere ist, glaube ich, 5 Jahre alt. Das Jüngere ist 1,5 Jahre alt. Ja, und Tatjana und Martin streiten miteinander. Und das Gericht hat so im Nachhinein versucht zu rekonstruieren, was ist denn da eigentlich passiert. Man hätte natürlich die Kinder fragen können, haben sie zum Glück aber nicht gemacht, um den Kindern nicht noch mehr Leid zuzufügen. Also muss man so ein bisschen rekonstruieren, was dort für ein Gespräch möglicherweise stattgefunden hat. Und man ist zu dem Schluss gekommen, es ging sehr wahrscheinlich auch darum, um das Thema Trennung. Und an irgendeiner Stelle hat sich dann auch die Schwester mit eingeschaltet. Martin hat einen Spruch dann irgendwie gemacht, es ging dann irgendwie um den Sohn irgendwie, also um den Sohn von ihr, von seiner Frau aus erster Ehe und dass sie ihn schlägt und genauso wie ihre Mutter irgendwie auch nur schlagen konnte. Und dann hat das die Schwester als Affront aufgefasst und hat sich dort auch zu Wort gemeldet und möglicherweise wurde in dieser Situation dann zum ersten Mal ihm konkret vor Augen gehalten, diese Beziehung ist beendet, seine Frau wird mit den Kindern Gifhorn verlassen und nach Düsseldorf gehen. Ja. Und in dieser Situation bricht die Gewalt aus ihm raus. Er schnappt sich Kam, greift sie am Kehlkopf, drückt sie in die Küche. Er hält sie fest mit einer Hand und mit der anderen greift er sich ein Messer aus der Küchenschublade und sticht zu. Im Urteil ist sehr relativ ausführlich geschildert, was er dort gemacht hat. Es ist äußerst brutal, wir müssen da jetzt nicht ins Detail gehen, aber sie wurde, so viel sei gesagt, in den Nacken gestochen. Das Messer ist dabei abgebrochen und sie war dann dabei aber noch nicht tot. Sie hat noch gelebt. Und in dieser Situation dann hat Tatjana dann den Notruf gewählt, hat sich das Festnetztelefon geschnappt, 112 gewählt, hat dort auch eine Verbindung zustande gebracht. Wir sind jetzt in dieser Situation, was du ganz am Anfang geschildert hast, diesen Notruf, diesen panischen. Sie berichtet dem Disponenten, was sie dort sieht. Müssen grausame Bilder gewesen sein. Ja, und in der Situation stürzt sich dann Martin auf sie und sticht auch ihr mit größter Brutalität Messer in den Hals und ins Gesicht. Und vielleicht, um es einmal zu verdeutlichen, ein Polizist wurde im Gerichtsprozess befragt, was so die Erkenntnisse aus der Spurenlage sind. Und er hat die beiden Tötungen mit einer Schächtung eines Tieres verglichen. Also äußerst brutal.
Wie reagieren denn Feuerwehr und Polizei? Die bekommen ja die Notrufe, wie es auch eingangs geschildert wurde, setzt ja auch noch Carmen einen Notruf ab. Sie versucht es. Also das heißt, als Martin von ihr ablässt, um Tatjana anzugreifen. Weil er sieht, dass sie telefoniert, scheint sie ja noch einen Notruf absetzen zu wollen. Er bekommt mit, dass sie noch lebt.
Und gibt ihr den Rest.
Und stößt nochmal das Messer in ihren Körper, um auch wirklich den Tod sicherzustellen. Okay. So wird das ja später rekonstruiert. Dann.
Also Polizei und Feuerwehr, Einsatzleitstelle, die hört da alles mit. Weil es der Anruf übers Festnetztelefon gab, konnten sie die Nummer im Display sehen. Und der Disponent hat dann gleich die Polizei angerufen. Die Polizei hat dann damals auch, heute nicht mehr vollstellbar, die hatten ein Internet-Telefonbuch und dort haben sie eine Rückwärtssuche mit der Telefonnummer gemacht und hatten Glück, dass diese Telefonnummer tatsächlich in dem Internet-Telefonbuch dann stand. Dann haben sie die Adresse rausbekommen und haben dann gleich alles losgeschickt, was verfügbar war. Tatsächlich die Polizeiwache, wenn man sich in Gifhorn auskennt, wo die Polizeiwache ist und wo der Tatort war, 2 Minuten voneinander entfernt, sind trotzdem zu spät gekommen.
Das Ganze spielte sich ja auch offenbar innerhalb von 3 Minuten ab. Das heißt, da hätte wohl kein Retter eine Chance gehabt, noch einzugreifen.
Sehr wahrscheinlich nicht, nein.
Martin, der selbst die Polizei ruft, versucht dann ja noch die Kinder zu schützen. Wie verhält er sich nach der Tat?
Ja, also man möchte nicht vorstellen, was die Kinder dort erlebt haben. Also sie wurden wahrscheinlich nicht Augenzeugen der Tat selbst, aber sie haben alles gehört, was dort passiert ist, also die Schreie, den Notruf. Ganz schrecklich, ja, sie müssen wohl schrecklich geweint haben. Er hat sie an die Hände genommen, dann ins Schlafzimmer gebracht, aufs Bett gesetzt. Er hat sich dann nochmal die Hände abgewaschen, Messer weggelegt. Und dann hat er sich hingesetzt und hat selbst nochmal die Polizei angerufen. Und ich habe mir den Satz rausgeschrieben, schönen guten Tag, ich habe da ein kleines Problem. So hat er sich damals
das
bei
war seine
der Polizei gemeldet.
Einleitung.
Davor hat er auch noch mal mit seiner Mutter telefoniert, hat mit ihr kurz gesprochen, hat sie darum gebeten oder hat gesagt, was Schreckliches passiert, hat sie darum gebeten, sich um die Kinder zu kümmern. Ja, und dann hat er sich zu den Töchtern ins Schlafzimmer aufs Bett gesetzt und hat darauf gewartet, dass die Polizei kommt.
Was geschah denn mit den Kindern anschließend?
Das wurde damals natürlich gar nicht so im Detail erklärt von den Behörden. Die Kinder wurden abgeschirmt, was auch natürlich sehr richtig und sehr wichtig war. Es wurde nur bekannt gegeben, dass sie vom Jugendamt in Obhut genommen wurden, zumindest für die Dauer des Prozesses. Sie waren auch zum Glück nicht als Zeugen im Prozess vorgesehen. Was aus ihnen geworden ist, weiß ich nicht. Es spielt aber auch für den Fall jetzt keine Rolle.
Aber es wurde auch immer wieder im Urteil angedeutet, richtig, dass sie auch traumatisiert sind, auch in Traumabehandlung waren. Also das ist nun wahrlich nicht spurlos an ihnen vorübergegangen, offensichtlich.
Also im Grunde genommen, wenn man sich mal überlegt, wie Martin in seiner Kindheit über seine Erlebnisse gelitten hat und was er da seinen Kindern eingetan hat, das ist unverzeihlich.
Mag man nicht drüber nachdenken, ja. Wie bewertet die Staatsanwaltschaft denn juristisch die beiden Taten, die Tötungsdelikte?
Die Staatsanwaltschaft war relativ früh eingeschlagen in die Richtung, dass beide Taten ein Mord sind, dass dort Mordmerkmale verwirklicht sind. Heimtücke jetzt beispielsweise in dem einen Fall, beziehungsweise Verdeckung einer Straftat in dem anderen Fall.
Im Prozess ging ja anders aus. Du warst beim Prozess, Hendrik, der 3 Monate nach der Tat vor dem Landgericht
in
Hildesheim stattfand. Was herrschte dort für eine Stimmung?
Ja, war ein riesiges Medienaufkommen. Auch sehr viele Interessierte, möglicherweise auch Angehörige aus Gifhorn waren dort. Die Staatsanwaltschaft, das muss man sich mal vorstellen, hatte für die Verhandlung 47 Zeugen benannt. Bist ja selbst oft bei Mordprozessen dabei gewesen. Gerade wenn es so in diesen familiären Geschichten ist, ja, da werden viele Zeugen berufen, aber nicht so viele. Ich deute das so, dass man halt in jedem Fall versuchen wollte, die Kinder rauszuhalten und darum so viel wie möglich über die Familie selbst in Erfahrung bringen wollte. Und dafür waren so viele Zeugen dann notwendig. 6 Verhandlungstage wurden angesetzt, auch relativ viel für ein eigentlich relativ überschaubare Tat, ne?
Zumal die Täterschaft ja feststellt, ne? Die stand ja nicht in Frage.
Kommt kein anderer in Frage, ne? Ist natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass Martin kein vollumfassendes Geständnis im Sinne der Anklage abgegeben hat im Vorfeld und deswegen natürlich ausermittelt werden musste vor Gericht. Ja, ich kann mich noch ganz genau an den ersten Prozesstag erinnern. Menschen, die gerade die so viel Schuld auf sich geladen haben, Totschläger, Mörder. Ganz oft habe ich das in Gerichtsverhandlungen erlebt, wenn die so zum ersten Mal im Gericht vorgeführt werden, die haben so eine Blässe im Gesicht. Das ist mir bis heute werde ich das nicht vergessen, dieser Mann, der abgemagert, 10 Kilo weniger hat er auf die Waage gebracht, abgemagert, Anzug passte gar nicht mehr so richtig und dann diese Gefängnisblässe. Und er war sehr in sich gekehrt, er hat sich die ganze Zeit, sag ich mal, kaum gerührt. Ist auch oft, sieht man oft bei solchen Tötungsprozessen, sag ich mal, dass Angeklagte eigentlich im Grunde genommen wie ein Geist da sitzen. Und man so einen Eindruck hat, die lassen alles irgendwie so an sich vorbeiziehen. Er hat geantwortet, ja, aber war auch, sag ich mal, je näher es an die Tat ranging, wurde er dann doch sehr ausweichend oder seine Erklärungen haben mit dem objektiven Befund am Tatort nicht mehr zusammengepasst. Besonderheit in dem Fall auch war der vorsitzende Richter Ulrich Pohl, der eine Berühmtheit möchte ich nicht sagen, aber er war schon bekannt, vor allen Dingen für seine strenge Verhandlungsführung. Das habe ich auch nie im anderen Schwurgericht so kennengelernt. Er hatte sehr knarzige Stimme, hat damit wirklich den ganzen Raum gefüllt. Es gab mal ein Porträt über ihn in der Taz. Ich habe mal einen Satz daraus geschrieben und da sagt er über sich selbst: Ein Staatsanwalt beantragt eine Strafe, aber wir setzen sie fest. Wir sind diejenigen, die entscheiden. Das hat sicher etwas mit meiner Mentalität zu tun. Ich entscheide gerne Sachen. Ja, also das war schon knallhart, sage ich mal. Aber sicherlich auch vielleicht auch so einer Tat angemessen, sage ich mal, um wirklich Antworten zu finden.
Hat Martin denn in irgendeiner Form Reue gezeigt?
Reue schon, aber mein Eindruck so im Nachhinein, wenn ich so überlege, eher, sage ich mal, in der Situation, über die er sich befand, also so dieses Selbstmitleid, sicherlich auch vielleicht Reue, was seine Kinder betrifft, aber so richtig Reue, was er seiner Frau und der Schwester angetan hat, daran kann ich mich nicht erinnern, dass er jemals gesagt hat, es tut mir leid.
Das mag ja sicher auch mit seiner Persönlichkeitsstruktur zusammenhängen. Die Strafverfolger lassen den inzwischen 37 Jahre alten Martin psychiatrisch begutachten. Mhm. Welche Erklärungen für diese brutale Tat findet denn der Gutachter?
Ja, das ist ja, weißt du selbst, bei Mordprozessen, Tötungsprozessen immer ein ganz zentraler Punkt. Was ging in dem Täter vor während der Tat und wie war seine psychische Konstitution? Weil solche Taten sich nicht über einen Kamm scheren lassen, die lassen sich nicht miteinander vergleichen, sondern es geht immer um das Individuum, um dann eine Strafe dafür zu finden. Ja, der Psychiater kam zu dem Schluss, dass aufgrund dieser frühkindlichen Erlebnisse, die Martin gehabt hat, dieses Rausgerissensein aus seiner Familie, Vater tot, Mutter weg, Bruder weg, dass Familie in seinem Leben ein ganz zentraler, stabilisierender Faktor war. Und er hatte ein ganz großes Bedürfnis nach Halt, nach Stabilität, dafür diese Familie, auch möglicherweise diese ganzen Regeln, die er da aufgestellt hat, ne, dass das, er brauchte das, ja, um zu leben, um zu funktionieren. Und auch, das meinte der Psychiater auch, dass er unter einem großen Angstkomplex gelegen hat. Und diese Angst brach in dieser Situation hervor, als die Schwägerin und die Mutter und als die Schwägerin, Entschuldigung, und seine Ehefrau dann gesagt haben, die Beziehung ist jetzt zu Ende, es geht nach Düsseldorf zurück. Und in dieser Situation, er hat sich immer so durch sein Leben da irgendwie so durchgeschlängelt. Diese Angst, die war immer vorhanden, die konnte aber so ein bisschen überspielen, beiseite drücken so. Und in der Situation war ihm klar, das geht jetzt nicht mehr. Hier gibt es jetzt keinen Ausweg mehr. Diese Familie, das bricht weg, mein Halt bricht weg und er hatte keine Möglichkeiten mehr, das zu bewältigen.
Und diese große Verlustangst paarte sich ja laut dem Gutachter mit einem hohen und latent vorhandenen Aggressionspotenzial. Er wird ja auch als passiv-aggressiv beschrieben.
Das ist ganz cool. Also das, es wird sicherlich so gewesen sein. Wenn mich jetzt gefragt hätte, wie ich ihn vor Gericht erlebt hätte, hätte ich gesagt, ja, niemals. Ne?
Er hat ja auch sehr unauffällig gelebt.
Sehr unauffällig gelebt.
Das heißt, es war
auch vom Typ her jetzt überhaupt nichts Auffälliges an ihm. Aber trotzdem, da schlummerte was in ihm.
Und so hat es der Sachverständige ja auch geschildert. Also das war Teil, der Sachverständige kommt ja zu dem Ergebnis, dass eine Persönlichkeitsstörung vorliegt. Mhm. Und dass Martin seine Wut, die er latent hatte, im Alltag gut unterdrücken konnte durch passive Verarbeitungsstrategien. Mhm. Du hattest, glaube ich, auch schon gesagt, wie Verdrängung, Verleugnung, genau. Ausweichen, Schönreden. Und diese Strategien hatten sich über Jahre hinweg entwickelt, um eben diese tief sitzenden Verlustängste und Unsicherheiten zu umgehen. Aber im heftigen Streit mit seiner Frau und seiner Schwägerin, also angesichts dieser existenziellen Gefahr, für ihn existenziellen Gefahr des Verlustes seiner Familie und den Verrat seiner Frau und seiner Schwägerin, da brach also alles an Aggression aus ihm heraus. Genau. Ja. Was da in ihm brodelte, so wird es beschrieben. Der Gutachter hat da, glaube ich, auch einen Fachbegriff für
die Dekompensation.
Die Dekompensation.
Also ein Zerfall der psychischen Schutzmechanismen. Ne? Die Mechanismen sind weggefallen und in dem Moment kommt es zu diesen massiven, brutalsten Angriffen ungehemmter Aggression.
Hat das denn auch Konsequenzen für die Frage der Schuldfähigkeit, von der ja auch wieder das Strafmaß am Ende abhängen wird?
Ja, auch eine entscheidende Frage in diesem Prozess. Seine Steuerungsfähigkeit war während der Tat nach Ansicht des Psychiaters sicherlich erheblich verringert. Du hast ja auch schon erwähnt, er litt an einer Persönlichkeitsstörung, aber er wusste genau, was er tat, während er da mordete,
die Einsichtsfähigkeit
tötete.
War nicht eingeschränkt.
Genau, ne? Also, sag ich mal, wenn da jetzt einer im Wahn beispielsweise um sich herumsticht, ne? der macht Sachen, die nicht logisch sind. Er hat aber beispielsweise logisch gehandelt. Das wird deutlich, als er sich das erste Mal auf die Schwägerin draufgestürzt hat, ihr das Messer in den Nacken gestochen hat und das Messer abgebrochen ist. Und er war in dieser Situation fähig, logisch zu handeln. Was hat er gemacht? Er hat Schublade aufgemacht und sich ein anderes Messer gegriffen und weiter zugestochen. Wäre also, jetzt sozusagen irgendwie, würde er neben sich stehen, irgendwie würde er vielleicht ganz abstruse Sachen oder was weiß ich machen oder mit dem Messer, wo die Klinge schon längst abgebrochen ist, weiterzustechen. Nee, er wusste genau, was er tat.
Also er hat zielgerichtet getötet,
genau,
kann man sagen.
Genau. Und es gibt weitere Punkte in dem Urteil, wo sie halt sagen, irgendwie sowas, nee, er wusste schon ganz genau, was er da tat. Er wusste, dass das Unrecht ist.
Aber wenn wir von Logik sprechen, warum hat er seine Frau getötet, die ihm ja sehr wichtig war? Er litt ja gerade unter den Verlustängsten. Warum hat er die Schwester der Frau getötet, die ihn ja in dem Moment, so viel hat das Gericht ja festgestellt, nicht angegriffen hat in irgendeiner Form körperlich? Ja. Also da gab es zumindest keine Hinweise darauf. Er war auch nicht verletzt. Was war das Motiv für diese Tötung?
Ja. Man könnte es vielleicht so zusammenfassen. Die Schwägerin war für ihn eine Feindin. Sie hat diesen Unfrieden in die Familie hineingetragen, aus seiner Sicht. Sie hat dafür maßgeblich gesorgt, dass diese Beziehung in die Brüche ging. Also sie war die Feindin. Demzufolge wäre die Frau vielleicht die Verräterin, ja, die in der Situation den Notruf tätigt, um die Rettungskräfte zu alarmieren. Und in seiner Vorstellung, ja, die beiden Frauen haben ihn zerstört, deshalb muss er sie jetzt zerstören.
Anders als von der Staatsanwaltschaft angeklagt, ist Martin am Ende ja nicht wegen Doppelmordes verurteilt worden, sondern wegen Mordes und Totschlags. Das heißt, wegen der Tötung der Schwägerin wurde er wegen Mordes verurteilt.
Freut euch auf einen Familiensommer voller Spaß und Abenteuer in Deutschlands bestem Freizeitpark, im Phantasialand. Sichert euch jetzt eure August-Tickets zum Vorteilspreis ab 38 Euro und spart über 40%. Letzte Chance. Nur noch bis Montag buchbar auf phantasialand.de.
Das Tötungsdelikt zu Lasten Tatjanas wurde als Totschlag gewertet. Ausgeschlossen wurde also bei beiden Taten, um mal zu den Mordmerkmalen zu kommen, ein Mord aus niederen Beweggründen.
Hat ja kein Geld oder irgendwas.
Denn laut dem Psychiater war eine tiefe Verzweiflung bei Martin Motiv für die Taten. Oder das war zumindest nicht auszuschließen, die tiefe Verzweiflung. Niedere Beweggründe wären ja Habgier vielleicht gewesen oder Rache, dass er aus Rache die Schwestern ermordet hat. Das hat das Gericht nicht angenommen. Warum Mord im Falle Carmens, der Schwägerin, weil Carmen laut Gericht nicht damit rechnen konnte, dass Martin sie töten würde.
Es gab nie in der Vergangenheit irgendwelche Vorfälle.
Es gab keine Anhaltspunkte.
Du war also arglos, und wenn du arglos bist und dann plötzlich einer greift dich und sticht mit einem Messer zu, in der Situation war sie auch wehrlos. Ne? Sie hatte keine Möglichkeit, Hilfe zu rufen, wegzulaufen, sich selbst zu bewaffnen. Arg und wehrlos, Mordmerkmal.
Also er ist ja wirklich ganz plötzlich und zielstrebig mit ihr in die Küche, hat sie da reingedrängt, sich das Messer geschnappt, zugestochen. Da waren ja überhaupt keine Möglichkeiten für sie mehr, sich zu wehren. Du hast es schon gesagt, also damit sah das Gericht das Mordmerkmal des Ausnutzens der Arg- und Wehrlosigkeit erfüllt. Bei Tatjana, seiner Frau, hätte man ja annehmen können, dass er das Mordmerkmal Verdeckung einer Straftat annehmen können.
Und das dachte auch die Staatsanwaltschaft.
Das hat die Staatsanwaltschaft auch angenommen, weil sie ja über den Notruf Hilfe rufen wollte, während er noch auf Carmen eingestochen hat und dann auf sie zugeeilt ist und sie getötet hat, während ja noch die Feuerwehr am anderen Ende der Leitung war. Aber davon ist das Gericht nicht ausgegangen. Warum hat das Gericht dieses Mordmerkmal negiert? Ja.
Also wir versetzen uns mal in die Wohnung und stellen uns vor, was da passiert ist. Also viel könnte man sagen, spricht dafür, dass er tatsächlich wollte, dass sie nicht die Polizei ruft, dass er die Schwägerin getötet hat und dass das keiner mitbekommt.
Ein wichtiger Fakt spricht aber dagegen.
Ja. Die Frage ist, was wäre denn danach passiert, sozusagen? Wie wäre es denn weitergegangen? Die Ehe war beendet und zerstört und alles. Und es wäre ja rausgekommen auch, sozusagen, dass er getötet hatte. Der Punkt ist, dass seine Frau ja den Angriff mitbekommen hat. Sie konnte sehen, was er dort gemacht hat. Scheidet also Arg- und Wehrlosigkeit aus. Sie hätte aus der Wohnung fliehen können. Sie hätte Fenster aufmachen können, Hilfe rufen können. Sie hätte sich selbst Messer greifen können und sich wehren können oder ihm was an den Kopf werfen oder was weiß ich. Das schied also aus. Und gleichzeitig, wenn man fragt, Verdeckung einer Straftat, wie war das Nachtatverhalten in der Situation? Und was hat er getan? Er hat nicht versucht, jetzt, sage ich mal, die Leichen beiseite zu schaffen. Er hat nicht versucht, Beweise zu verschwinden zu lassen, die Messer irgendwo zu verbuddeln oder irgendwie sowas. Nein, was hat er gemacht? Er hat sich hingesetzt, gleich im Anschluss an die Tat, und hat die Polizei angerufen.
Das war ja, glaube ich, ganz entscheidend auch.
Das war der entscheidende Punkt, dass es kein Mordmerkmal, Verdeckung einer Straftat ist. Also er wollte im Grunde genommen, er hat hinter sich alle Brücken abgebrochen in dieser Situation. Er hatte das Gefühl, mein Leben ist zerstört, jetzt zerstöre ich alles.
Und er hatte auch gar kein Interesse daran, das zu leugnen, sich, wie gesagt, diese Straftat zu verdecken, zu fliehen. Ja. Das war wohl gar nicht in seinem Kopf in dem Moment. Er bekommt ja auch, wie man so schön sagt, mildernde Umstände. Das Gericht kommt zwar nicht zu dem Schluss, dass die Taten im Zustand eines hochgradigen Affektes begangen wurden, was ja dann auch ein Milderungsgrund sein kann, sondern Ausdruck einer psychischen Dekompensation aufgrund seiner Persönlichkeitsstörung war. Das hast du ja auch schon erwähnt. Zwar befand sich Martin in einer emotional angespannten Situation, aber seine Handlungen waren bewusst, zielgerichtet, nicht unkontrolliert. Und das alles spricht gegen einen klassischen Affekt.
Auch das Nachtatverhalten.
Und eben auch das Nachtatverhalten. Er wirkte auch nicht erschüttert, hat ganz sachlich bei der Vernehmung geantwortet und unterstützte sogar dann bei seiner Festnahme da die Polizei.
Das erlebt man ja vor Gericht, beispielsweise bei Tötungsdelikten, wo wirklich ein Affekt vorliegt, wo dann wird dann Kriminalpolizei gefragt, wie war denn das mit dem Täter am Tatort? Ne? Und dann sagen sie, der stand neben sich, ne, der hat geheult, hat was weiß ich für emotionale Ausbrüche dort gehabt.
Was denn für einen Affekt sprechen würde.
Genau.
Aber gleichwohl, ein Affekt könnte, glaube ich, auch zum Ausschluss der Schuldfähigkeit im Extremfall führen. Das geschieht hier nicht, aber das Gericht schließt eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit nicht aus, also den Paragraphen 21. Wie lautet das Urteil, Hendrik?
Ja, Einzelstrafen für jede Tat. Im Fall von der Schwägerin wo wir ja gesagt haben, es war ein Mord, 12 Jahre Haft. Und im Fall seiner Frau 8 Jahre Haft. Daraus wird dann eine Gesamtstrafe gebildet und die hat 15 Jahre betragen. Das Strafmaß beruhigt sich die Schwere der Taten, seine psychische Erkrankung, seine bisherigen strafrechtliche Umschuldung, also er war ja ein weißes Stück Papier, strafrechtlich gesehen, und natürlich diese Ausnahmesituation, in der er sich befand.
Hast du das Urteil als angemessen empfunden?
Ich empfinde, sage ich mal, das Landgericht Hildesheim aus meiner persönlichen Erfahrung im Vergleich zu anderen Gerichten, wo ich bei ähnlichen Verhandlungen saß, wo es um solche Delikte geht, als ein Gericht, das schon sehr hart urteilt, was Strafmaß angeht. 15 Jahre, das ist schon was. Das traut sich nicht jedes Gericht auszuurteilen. Ich fand es angemessen für das, was er getan hat. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Allein diese Vorstellung, klar, was er mit den Frauen angetan hat, äußerste Brutalität, zerstört, ist das Stichwort in dem Zusammenhang. Aber was ich noch schlimmer finde, und ganz besonders jetzt, sag ich mal, wo ich selbst Familienvater bin, diese Vorstellung, was er seinen Kindern, seinen eigenen Kindern angetan hat und mit was für ein Paket die durchs Leben gehen werden, absolut angemessen.
Das Ganze geschah ja, wir haben es schon mehrfach gesagt, 2008. Vielleicht noch mal ein Blick auf heute.
Es entwickelt sich ja auch zum Glück weiter. Ne?
Das so, gesellschaftliche Bewusstsein verändert sich, die Gesellschaft verändert sich. Gewalt an Frauen ist zurzeit der Kampf gegen Gewalt an Frauen ist zurzeit ein großes gesellschaftliches Thema zu Recht. Und in diesem Kontext haben die Länderjustizministerinnen und Minister ja gerade einen einstimmigen Beschluss gefasst, den Bund aufzufordern, den Mordtatbestand um ein neues Merkmal zu erweitern, das trennungs- und geschlechtsspezifisch motivierte Tötungen, wie es heißt, also sogenannte Femizide, erfasst. Diese Tötungen sollen künftig explizit als Mord eingestuft werden.
Eine Initiative aus Niedersachsen.
Richtig, der niedersächsischen Justizministerin Katrin Wahlmann. Jetzt,
die Selbstrichterin ist.
Die Selbstrichterin ist. Jetzt ist es natürlich, wollen wir hier nicht spekulieren, wir sind auch beide keine Juristen. Aber könnte unter diesem Licht, sofern das in die Gesetzgebung eingeht, dieser Fall auch anders beurteilt werden heute oder künftig?
Kommt drauf an, würde wahrscheinlich der Jurist sagen. Ich weiß es ehrlich nicht.
Ist Spekulation.
Ist spekulativ.
Aber was hältst du denn dafür?
Wäre sicherlich, sag ich mal, unter diesen, wenn es dazu kommt, das als Mordtatbestand dann aufzunehmen, sicherlich, dann spricht man dann möglicherweise von einem Doppelmord und nicht nur von einem Mord und einem Totschlag. Ob letztendlich das, was an dem Strafmaß verändert, man könnte jetzt spekulieren, kommt da besondere Schwere der Schuld dann noch hinzu, also länger als 15 Jahre, eher 20, 25 Jahre, könnte man jetzt mit Blick auf diesen Fall jetzt spekulieren. Aber sicherlich wird das einige Fälle zu einer ganz anderen Bewertung bringen. Auch Fälle, sage ich mal, die jetzt in den vergangenen Jahren, die auch zu vielen Diskussionen ja auch geführt haben, wo Juristen sagen, ja, wir halten uns an die Gesetze, steht halt nun drin. Das, ne? So, und da gibt es jetzt nun neue Möglichkeiten. Das hehre Ziel ist ja, dass man ein Ausrufezeichen setzt und in Zukunft solche Taten verhindert. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst. Ich glaube, dass das nicht dazu führen wird, dass es weniger Femizide geben wird. Weil wenn einer plant, seine Frau zu töten, der guckt wahrscheinlich nicht vorher, komme ich jetzt mit einem Totschlag davon oder muss ich mit einem Mord rechnen? Dem ist das möglicherweise egal. Aber ich weiß nicht, was denkst du darüber?
Das ist ja generell die Frage, wie weit Strafe abschreckt. Also da kommen wir jetzt würden wir jetzt in ein weites Feld kommen, denke ich.
Wenn Strafe abschrecken würde, würde es keine Verbrechen geben.
Aber ich glaube schon, dass diese gesellschaftspolitischen Signale wichtig sind.
Ich glaube, das Signal ist für die Gesellschaft wichtig, dass man jetzt sagt, hier ist ein Feld, hier muss was getan
werden. Aber ich glaube auch, solche Signale verändern auch Bewusstsein innerhalb der Gesellschaft. Also von daher würde ich jetzt nicht sagen, natürlich, wenn jemand in einer emotionalen Ausnahmesituation ist, dass er sich dann überlegt, welche Strafe ihn erwartet. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Aber ich glaube schon, dass gesellschaftliches Bewusstsein auch Taten verhindern kann. Also, und wenn deutliche Signale gesetzt werden.
Bleibt ja zu hoffen.
bleibt zu hoffen, ja, bleibt zu hoffen. Zumindest ist das die Zielrichtung. Aber ich zitiere nochmal das niedersächsische Justizministerium mit einer Pressemitteilung. Dort wird nämlich Justizministerin Katrin Wahlmann zitiert, die betont die Bedeutung des verbesserten Schutzes für Frauen und Mädchen vor Gewalt. Und sie macht deutlich, dass Täter lebenslang ins Gefängnis gehören, wenn sie Frauen töten, weil diese sich ihrem Willen widersetzen. Dies sei, Zitat, ein wichtiger Schritt, um Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen und mögliche Täter abzuschrecken. Die Signale seitens des Bundesjustizministeriums stimmten sie zuversichtlich, dass die Umsetzung bald erreicht werden könne.
Es wäre mal ganz interessant zu wissen, man so vielleicht die letzten 5 Jahre mal diese Femizide nochmal neu aufrollt unter Gesichtspunkt einer solchen Justizreform und was dann unterm Strich bei rauskommen würde.
Ja, dazu bräuchten wir dann aber einen Juristen an unserer Seite.
Wir können das nicht machen, das stimmt wohl. Ne? Ja, Bettina.
Hendrik.
Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch, fand es sehr interessant.
Und ja, ich auch.
Wir hören uns bald wieder bei Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung.
Freut euch auf einen Familiensommer voller Spaß und Abenteuer in Deutschlands bestem Freizeitpark im Phantasialand. Sichert euch jetzt eure August-Tickets zum Vorteilspreis ab 38 Euro und spart über 40%. Letzte Chance. Nur noch bis Montag buchbar auf phantasialand.de.